SWR 2 Leben.
Wir haben eine zweite Öffentlichkeit geschaffen, eine Gegenöffentlichkeit. Partiell natürlich nur. Aber dort, wo es geklappt hat, war es beglückend und manchmal war es sehr bitter, weil auch Leute von uns in Haft gekommen sind.
Das war natürlich die ganze Situation hier, dass man keinen freien Zugang zu Presse hatte, zu Büchern. Reisen war eins unter vielen. Ne? Das war jetzt weniger die Situation, dass es irgendwas nicht zu kaufen gab. Das war wirklich dann mehr die geistige Freiheit.
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ein grauer Betonblock mit großer Glasfassade in Berlin-Mitte. Vor dem Eingang steht ein Bauwagen. Darin zeigt das alternative Berliner Kulturzentrum Brotfabrik anlässlich von 30 Jahren friedlicher Revolution eine kleine Ausstellung über den 1986 in Ostberlin gegründeten DDR-Untergrundverlag Radix. An der Holzwand des Bauwagens hängen zwei vergrößerte Schwarz-Weiß-Fotos. Darauf eine Handvoll junger Menschen, einmal lachend beim Picknick im Grünen, dann vor einer Kirche.
Wie jung wir damals waren. Ich bin auf der anderen Seite hier gegenüber abgebildet, ganz groß, mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau. Wie wir Radix-Blätter verkaufen auf einer Friedenswerkstatt in Ost-Berlin. Schlank, jung, mutig.
Stefan Bickhardt, 60 Jahre.
Und es ist eine gelöste Situation gewesen, dieses Bild, auch wenn alles mit der Herstellung der Blätter ja konspirativ gelaufen ist und auch mit Ängsten verbunden war, zumal wir ja in hohen Auflagen in der Regel über 1000 Stück auch 100 Seitenhefte gemacht haben. Einer unserer Mitstreiter zum Beispiel saß ein halbes Jahr in Haft, Reinhard Lampe. Es gab auch eine bittere Seite.
Bickhardt erzählt, dass er damals Theologie studierte und in der oppositionellen Kirchenbewegung aktiv war. Mitte der 1980er Jahre sei die Lage in der DDR immer angespannter geworden.
Aus der Radix-Flugschrift Neues Handeln, Sommer 1988, Auflage 25.000 Exemplare. Nicht zuletzt die Veränderungen in der Sowjetunion regen uns an, über prinzipielle Fragen der gesellschaftlichen Erneuerung nachzudenken. Das Hauptproblem unserer Gesellschaft bleibt die Demokratisierung.
Eins der Hauptprobleme, was ich immer gesehen habe und auch artikuliert habe in den oppositionellen Kreisen, wie kommt man eigentlich an die Bevölkerung ran, die eben indoktriniert oder verängstigt oder beides ist. Wir müssen also auch Forderungen finden und das war dann vor allem das Motiv der Reisefreiheit, für die wir uns sehr eingesetzt haben mit Petitionen, mit Flugblättern und anderem, was uns in Verbindung brachte zur normalen Bevölkerung.
In dem Ausstellungswagen berichten 6 Text- und Bildtafeln über die Geschichte des Radix-Verlages. Bickhardt deutet schmunzelnd auf ein Foto. Eine kleine, zweigeschossige, weißgetünchte Villa in Kaulsdorf, Ost-Berlin. Die Wohnung seiner Eltern.
Man muss sich das so vorstellen, hinter dem Schlafzimmer meiner Eltern gab es einen kleinen Raum, ich würde jetzt sagen 10, 12 Quadratmeter groß. Dort waren 2 Druckmaschinen, ein Kopierer, eine Legemaschine, Regale für das Papier. Und dort haben insgesamt 3 Drucker gedruckt. Die haben damals ganz gut verdient, weil wir haben die Hefte ja verkauft für 5 oder 10 DDR-Mark. Und die haben 10 DDR-Mark die Stunde bekommen. Und der Hauptdrucker Konrad Blank, der hat wirklich eine großartige Leistung vollbracht. So viele Wochen ganz alleine dort gedruckt. Zugleich war mein Vater derjenige, der oft auch Transporte machte. Er brachte die fertig gedruckten Stapel, große Stapel in seinem Wartburg in eine Wohnung im Prenzlauer Berg, wo dann schon 10 Leute warteten und das Heft zusammenlegten. Ja, es war eine Gemeinschaftsleistung von vielen Leuten und es waren sich, glaube ich, alle dem Ernst der Lage bewusst.
Bickhardt zeigt auf eine Texttafel in der Ausstellung. Wer in der DDR systemkritische Schriften herstellte oder vertrieb, riskierte Gefängnis.
Ja, staatsfeindliche Hetze, das ist ja hier in der Ausstellung auch beschrieben, Paragraph 106, da kriegte man Gefängnis, 2 bis 10 Jahre. Ludwig Mehlhorn, mein Kompagnon in den Radix-Blättern im Untergrundverlag, er war 10 Jahre älter als ich, ist ja leider schon verstorben und er war schon seit Mitte der 70er Jahre Beobachtungsobjekt geworden von der Staatssicherheit. Terrorismus sind, allein um ihn einzuschüchtern, aus seinem Umfeld nur mit diesem Ziel zwei Menschen verhaftet und verurteilt worden, die jeweils 2 und 3 Jahre im Gefängnis gesessen haben in Leipzig und Rostock. Und dann Mitte der 80er Jahre, ziemlich genau mit meinem Einzug auch in die Knackstraße 34, wurde der operative Vorgang Knacker eröffnet. Eben wie Knackstraße, wo wir auf der obersten Etage eine Lebenszone aus 4 Wohnungen, die untereinander begehbar waren, bildeten. Knacker beinhaltete übrigens auch eine Abhörstation, die auf dem Boden eingerichtet war, die über dem Tisch von Ludwig Mehlhorn, an dem die meisten Besprechungen damals stattgefunden haben, installiert war, um mitzuhören.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit. Ihr allein kennt all mein Leid.
Berlin, Prenzlauer Berg.
Der Kollwitzplatz ist um die Ecke und wir sind an der Knackstraße 34.
Heimgard Mehlhorn, 68 Jahre, steht vor einer typischen Berliner Mietskaserne, Baujahr 1880, mit schnörkelloser, klassizistischer Fassade. Ihr Blick schweift in die oberste Etage. Hier sei sie Mitte der 1970er Jahre mit ihrem Mann Ludwig Mehlhorn eingezogen. Die Monatsmiete damals 30 Ostmark.
Das war ein Zimmer mit einer Küche und Toilette auf halber Treppe für ungefähr 15 Leute von oben und unten.
Heute ist der Kiez durch Soja-Latte-Cafés, teure Ökoläden und luxussanierte Altbauwohnungen geprägt. Früher, meint Mehlhorn, hätten unverputzte Hauswände, bröckelnde Fassaden und kaputte Balkone das Straßenbild bestimmt. Arbeiterfamilien, die früher hier gewohnt hatten, verließen damals die maroden Mietblocks, um in moderne Plattenbausiedlungen umzuziehen. Die leerstehenden Wohnungen wurden von Künstlern, Punks und Oppositionellen besetzt. 1982, sagt Mehlhorn, sei dann Stefan Bickhardt nebenan als Nachbar eingezogen.
Wir haben hier gewohnt, wir haben Stefan und Eva gewohnt und das war zu, das war schon das eine Zimmer von Stefan.
Stefan Bickhardt und ihr Mann seien dann rasch auf die Idee gekommen, gemeinsam illegale Lesungen zu veranstalten.
Das war immer mehr Stefan drüben in dem Zimmer. Hier waren es vielleicht manchmal 30, 40, als wir neu angefangen haben in der Wörterstraße. Da haben die Leute bis in den Flur rausgesessen bei uns. Also es waren, denke ich, so 90, 100 Leute. Und es war immer so organisiert, dass gelesen wurde, aber im Anschluss auf jeden Fall ein Gespräch stattgefunden hat. Die Blätter, die sind ja parallel entstanden zu diesen Lesungen. Das war dann so eine Idee von Stefan.
Bericht der Staatssicherheit vom 16. April 1987 über eine Buchlesung in der Hauptstadt für Personen, die dem politischen Untergrund zugeordnet werden können. Während der Lesung bekam Bickhardt von einigen Anwesenden verschlossene Briefkuverts, vermutlich mit Manuskripten oder Ähnlichem, die er einsammelte.
In der Ausstellung zum Radix Verlag wird auch ein brauner Holzkoffer gezeigt. Darin, sagt Bickhardt, seien die Radix-Hefte quer durch die Republik transportiert worden.
Ja, die Verteilung war genauso wichtig wie die Herstellung. Bei der Verteilung war es so, dass Leute also dann reihenweise Hefte bekamen und sie dann verkauften für 5 oder 10 DDR-Mark. Damit finanzierten wir unsere Arbeit. Wir fuhren auch auf Kirchentage oder wir gingen auf Seminare. Aber vieles ging auch von Hand zu Hand und von Wohnung zu Wohnung.
Trotz der tausendfachen Verbreitung der Radix-Hefte sei es der Stasi nie gelungen, den Untergrundverlag zu enttarnen.
Die Stasi-Protokolle geben immer nur die Auskunft, staatsfeindliche Schriften, Herstellungsort unbekannt. Das heißt, bei uns hat die Konspiration doch sehr gut funktioniert und sie war ja doch so aufgebaut, dass ich eben am Ende der Einzige war, der alles wusste.
Dann zeigt Bickhardt lachend auf die alte türkisfarbene GH-Druckmaschine des Radix-Verlags. Weil der private Besitz von Vervielfältigungsmaschinen verboten war, musste sie geschmuggelt werden.
dass man gleich drei Stück, die hat Heinz Sumer, ein Bundestagsabgeordneter der Fraktion Die Grünen, herübergebracht über den Grenzposten Checkpoint Charlie. Da wurde er nicht kontrolliert. Und die erste ging an die ziemlich harte Zeitschrift Grenzfall der Initiative Frieden und Menschenrechte. Die zweite zu Rainer Eppelmann für eine Zeitschrift, die hieß Kontakt. Und die dritte war für uns, für die Radix-Druckerei.
Mitte der 1980er Jahre, erzählt Bickhardt, seien in der DDR Dutzende oppositioneller Untergrundzeitschriften erschienen. Zum Beispiel die Anstöße aus Wittenberg, aus Berlin der Friedrichsfelder Feuermelder, Ostkreuz und die Umweltblätter oder die Kontakte aus Leipzig. In diesen Samizdat-Publikationen sei über all das diskutiert worden, was die SED kleinschweigen wollte. Über die oppositionelle Friedensbewegung, über die Ausländerfeindlichkeit und alte und neue Nazis im vermeintlich antifaschistischen Staat oder über wachsende Umweltprobleme, die die marode Industrie in der DDR verursachte. Die Radix-Blätter hätten zum Beispiel auch über die Umweltkampagne Eine Mark für Espenhain berichtet, die größte nicht genehmigte Unterschriftenaktion in der DDR, an der 100.000 Menschen teilnahmen, um gegen die verheerenden Umweltverschmutzungen durch das Braunkohleveredelungswerk bei Leipzig zu protestieren. In einem anderen Radix-Heft, sagt Bickhardt, hätten sich verschiedene Autoren kritisch mit der Propagandasprache der DDR auseinandergesetzt. Zum Beispiel die Erfurter Pfarrerin Dorothea Höck.
Es war bestimmt nicht beabsichtigt, Worte des Nazi-Jargons in unsere Ideologiesprache aufzunehmen. Ich vermute, sie haben sich eingeschlichen. Aggressor, Heldentum, Bewährung. Kämpferisch sind wir jetzt wie damals in jeder Lebenslage. Unser Arbeitsplatz besonders als Kampfplatz für den Frieden. Und in dem Maße, wie wir uns von unserer eigenen Geschichte distanzieren, werden wir unsensibel für das Gift aus vergangenen Zeiten, das sich wieder bei uns breit macht.
Insgesamt, sagt Bickhardt, hätten 136 Autoren in den Radix-Blättern veröffentlicht, unter vollem Namen. Darunter auch Schriftsteller wie Gabriele Eckhardt, Monika Maron, Uwe Kolbe, Lutz Rathenow oder Detlef Opitz.
Hineingeboren von Uwe Kolbe. Hohes, weites, grünes Land, zaundurchsetzte Ebene, roter Sonnenbaum am Horizont, der Wind ist mein und mein die Vögel, kleines grünes Land, enges, Stacheldrahtlandschaft, schwarzer Baum neben mir, harter Wind, fremde Vögel.
Das waren Bücher von ihm, die wirklich gut die Stimmung von unserer Generation auf den Punkt brachten. Wir sind hinter die Mauer verfrachtet. Wir wissen gar nicht, was im anderen Teil der Welt ist. Wir können das nicht emotional teilen. Wir haben das Freiheitserlebnis nicht, von dem wir träumen.
Aber auch Kunst hätte bei Ihnen eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, wir hatten etwa 50 Grafiken in den Radix-Blättern. Das war der Fotograf Harald Hauswald zum Beispiel, die Malerin, Bürgerrechtlerin Bärbel Boley, Martin Hoffmann, der Leipziger Maler Frieder Heinze mit mehreren Beiträgen. Und das hat, glaube ich, sehr viele Leute auch begeistert, dass wir nicht nur eine Ein-Punkt-Operation gewesen sind. Das war ja auch unser Ansatz, dass wir Basisgruppen der Kirche, oppositionelle Gruppen und Künstlerkreise miteinander in den Heften verquicken wollten, die sich viel zu wenig kannten.
Zum Teufel, der geht auf zwei Füßen herum. Und das sogar noch vor Publikum. Der macht sich zum August und August ist dumm. Der lacht, wenn ein Witz übern Eckstein springt. Der weint, wenn ihn etwas zum Weinen zwingt. Der schluckt nicht gleich alles, der hat dran zu kauen. Es ist eben ein Clown.
Heimgard Mehlhorn sitzt auf einem weißen Sofa in ihrer Wohnung am Kollwitzplatz. Auf einer Anrichte erinnern Fotos und eine Andachtskerze an ihren 2011 verstorbenen Ehemann Ludwig Mehlhorn. Er sei ab 1968 neben seinem Mathematikstudium über Ferienlager der Aktion Sühnezeichen in Kontakt mit der polnischen Oppositionsbewegung gekommen, die damals viel stärker gewesen sei als die der DDR. Das habe ihren Mann so fasziniert, dass er Polnisch lernte. auch um polnische Oppositionstexte zu übersetzen und in die DDR zu schmuggeln.
70 gab es ja schon mal in Danzig Streiks und da hat es ja 50 Tote gegeben. Und 76 in diesem Sommerlager, da waren gerade in Warschau Streiks, 76 in Ursus, in so einem Traktorenwerk. Und wir haben Geld gesammelt für die streikenden Arbeiter dort und haben das mit nach Polen genommen. Und das ist das, was die Stasi total nervös gemacht hat. Also das kann man anhand der Akten auch verfolgen, dieser Virus, der da eventuell aus Polen rüberschwappt.
Als 1980 die Streiks der Solidarność begannen, hätte die polnische Regierung das Kriegsrecht verhängt, um die Streikbewegung zu zerschlagen. Die DDR schränkte Reisemöglichkeiten nach Polen stark ein. Die Grenze an der Oder sei quasi dicht gewesen. Kurz danach habe ihr Mann, auf Druck von oben, seinen Job als Programmierer an einer Ostberliner Hochschule verloren.
Ich glaube, die 80er Jahre, man hatte das Gefühl, das passiert jetzt irgendwie auch nichts mehr. Jetzt sind wir 30 und kommen hier nicht weg, konnten jetzt nirgends mehr hinfahren.
1986, anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerbaus, habe ihr Mann deswegen einen mutigen Brief geschrieben.
Brief an die Bischöfe der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Im Schutz und im Schatten der Mauer ließ sich trefflich eine Politik der Abgrenzung und Abschottung realisieren, an deren Folgen unser gesamtes gesellschaftliches Leben schwer und viele, die weggehen, meinen tödlich erkrankt ist.
Dieser Brief, sagt Mehlhorn, habe dazu geführt, dass der Radix Verlag 1987 einen Antrag an die Evangelische Kirche Ostberlins stellte, der für DDR-Verhältnisse unerhörte Forderungen enthielt und tausendfach gedruckt und verbreitet wurde.
Wir bitten die Synode, öffentlich einzutreten für die volle Wiederherstellung der Reisemöglichkeiten zwischen Polen und der DDR, entsprechend der Praxis von 1972 bis 80, die rechtlich garantierte Reisefreiheit in westliche Länder für alle DDR-Bürger. Aus dem Synodalantrag Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung.
Also die Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung war eine Absage an die Mauer und an die Abschottung gegenüber Polen, dem Solidarność-Polen, der Freien Gewerkschaft, denn wir durften da ja nicht hinreisen in den 80er Jahren.
Auf den Antrag sei ein über 80-seitiges Radix-Heft gefolgt, in dem unter anderem Autoren wie der renommierte DDR-Physiker Hans-Jürgen Fischbeck die Folgen der Abschottungspolitik der DDR kritisierten.
Zu den Folgen gehört eine Verarmung von Kultur und Kunst, eine vergleichsweise unproduktive Wissenschaft und eine innovationsarme Technik. Die Flut der Ausreiseanträge und die jahrelange Not derer, die sie stellen, zeugen von der Verflochtenheit der inneren und äußeren Abgrenzung.
Es wurde uns berichtet, dass sich Lesekreise gegründet haben, wo diese Texte vorgelesen worden sind. Gegen die Mauer, gegen die Abschottung nach Polen, auch gesellschaftspolitischen Analysen. Oft wurde auch das ein oder andere abgeschrieben und weitergereicht. Bis dahin, dass mir mal ein Kollege erzählt hat, dass er erlebt hat, dass dieser Antrag in abgeschriebener Form am Ostseestrand im Sommer unter Urlaubern verteilt worden ist.
Das Katharinenstift im Prenzlauer Berg. Eine Kirche mit fünfgeschossigem Anbau in rotem Klinkerstein, die versteckt hinter einer langen Häuserfront in der Greifswalder Straße liegt. Hier findet heute eine Veranstaltung über die Radixblätter statt. Über 100 Besucher sind gekommen. Stefan Bickhardt erzählt, dass die katholische Gemeinde zu DDR-Zeiten in einem geheimen Keller selber eine illegale Druckerei betrieb und die Radixblätter unterstützte.
Wir haben hier bestimmt eine Tonne Papier gekriegt und es konnte geschnitten werden von unseren Leuten. Und das war großartig. Man fuhr hier mit dem Auto auf den Hof und konnte entladen, ohne dass von draußen gesehen wurde, was hier eigentlich passierte. Der Prenzlauer Berg mit seiner Durchhöfung war immer wieder auch ein Schutzraum. Und in Hinterhöfen gab es Galerien in Wohnungen, aber es gab eben auch diese Druckerei und diese Kirche hier auf dem Hinterhof. Und insofern hat dann eben auch die Kirche Schutz geboten.
Dann kommt Bickhardt auf die Radix-Publikation Neues Handeln zu sprechen. Darin sei im Sommer 1988 die Idee formuliert worden, dass sich die Opposition aktiv in die anstehenden DDR-Kommunalwahlen einmischen solle.
Das kam uns sehr entgegen, dass die SED eben 1989 im Mai diese Kommunalwahlen turnusmäßig angesetzt hatte. Da konnten wir sie treffen. Da waren sie verwundbar.
Aus einem Radix-Flugblatt zu den DDR-Kommunalwahlen Januar 1989. Nehmen Sie an den Stimmauszählungen teil und koordinieren Sie sich dazu mit anderen, um in Ihrem Wohnort eine unabhängige Zusammenstellung der Wahlergebnisse und damit eine Kontrolle der offiziellen Zahlen zu erreichen.
Das hat ja in vielen Städten funktioniert, teilweise lückenlos, wie zum Beispiel in Jena mit 44 Wahllokalen.
Hunderte Freiwillige, meist aus Gruppen der Kirche von unten, überprüften die Stimmauszählung in den Wahllokalen in fast allen Städten. So konnte der DDR-Führung nachgewiesen werden, dass die offiziell verkündeten Wahlergebnisse erheblich von den überprüften Auszählungen abwichen.
Dann die Ergebnisse zu hören und zu wissen, nee, die waren auszählen und es sieht ganz anders aus, das hat schon eine Schneise geschlagen.
Der Frust über den Wahlbetrug habe viel dazu beigetragen, dass im Herbst 1989 immer mehr DDR-Bürger auf die Straße gingen.
Und danach haben viele Leute gesagt, was ist das für ein System, das die Wahlen fälscht? Und das war dann der Einstieg in die friedliche Revolution.
Die Opposition in der DDR gewinnt an Boden. Auch in Jena, Dresden, Plauen, Potsdam und wie hier in Leipzig formierten sich Protestzüge. Auch hier gingen die Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt vor.
Es wurde immer mehr, dann hat sich das neue Forum gegründet und Demokratie jetzt und demokratischer Aufbruch und. Ja, und dann kam eben diese große Demo in Leipzig am 9. Oktober. Dann wurde Honecker abgesetzt irgendwie am 18. Oktober. Und dann kam dieser Aufruf zu der großen Demo auf dem Alexanderplatz am 4. November. Ja, und dann ging die Mauer auf.
Volkspark Friedrichshain. Versteckt hinter hohen Bäumen ragt ein Kirchturm mit neugotischen Spitzbogenfenstern gen Himmel. Die St. Bartholomäuskirche beherbergte damals eine unabhängige Friedensbibliothek. Heute findet hier eine weitere Veranstaltung zu den Radix-Blättern statt. Viele ehemalige DDR-Bürgerrechtler sind gekommen.
Die meisten sind mitgelaufen, das war wirklich eine Minderheit.
Und wie würdest du die quantifizieren, mal mutig?
10%?
Ich genauso.
Ja?
Ich würde auch sagen, es sind 10% abständig gewesen zum System.
Heimgard Mehlhorn hat nach der Wende bis 2012 eine Einrichtung der Behindertenhilfe geleitet.
Ich denke, es wird zu viel geredet, eben genau um die Zeit, um den 9. November rum, als ob das so aus dem Nichts gekommen ist. Und das ist es eben doch nicht. Diese Vorgeschichte ist eben noch nicht richtig ausführlich erzählt worden.
Stefan Bickhardt war nach 1989 viele Jahre Polizeiseelsorger in Sachsen. Heute leitet er die Evangelische Akademie Meißen.
Bei sehr vielen Menschen habe ich den Eindruck, dass die Zeit der DDR, der 70er, 80er Jahre, das sind heute Menschen, die aktiv sind, teils sogar im Beruf noch aktiv sind, diese ganze Zeit nicht emotional gelöst ist, nicht erzählt ist, nicht verstanden und zum Teil auch biografisch nur mit Bruch wahrgenommen wird. Und ich sehe eben in diesem Erstarken der AfD auch eine Heimatlosigkeit vieler Menschen.
Bei den letzten Wahlen in Ostdeutschland, sagt Bickhardt, hätten die Rechtspopulisten mit Plakaten wie »Vollende die Wende« und »Wende 2.0« rund ein Viertel der Wählerstimmen gewonnen. Dass im Osten Slogans, die DDR-Diktatur mit der Bundesregierung gleichsetzen, viel Zustimmung finden, habe für ihn viel mit der ungenügenden Aufarbeitung der DDR-Geschichte zu tun.
Die 250.000 politischen Gefangenen, die vielen Unfreiheiten, die werden zu wenig erinnert. Und dadurch kann die DDR bei manchem eben so einen Status des Verklärten haben. Unter dem Stichwort, früher war es auch gut. Oder das hätte es damals nicht gegeben. Statt zu begreifen. Und auch wahrzunehmen, dass wir jetzt in grundsätzlich anderen und grundsätzlich besseren, aber sehr wohl sehr veränderungswürdigen Zeiten leben. Und deshalb denke ich, Vergesslichkeit geschieht nicht ohne die Strafe, die uns die Populisten jetzt einbringen.